Hallo, liebe Robin. Ich freue mich, dass wir gemeinsam eintauchen in einen Raum der Wahrheit, der Weisheit und des kosmischen Bewusstseins. Ich habe dich 2023 auf einem Bewusstseinskongress in Oberösterreich kennengelernt und seitdem ist viel passiert, worüber ich sehr dankbar bin. Auf weltlicher Ebene gesehen bist du bekannt als Seminarleiter, Autor, Experte im Bereich Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften. Und wie würdest du dich selbst bezeichnen und welche Aufgabe hast du hier auf Erden?
Ich würde mich selber gerne als Brückenbauer bezeichnen und verstehen, weil ich die sichtbare mit der unsichtbaren Ebene rückverbinde. Das heißt, alles, was wir spüren, aber wofür wir keine Worte haben, das versuche ich in Worte zu kleiden, um dem unsichtbaren Raum zu geben in unserem Leben. Weil das meiste, was uns prägt, das meiste, was uns auch miteinander verbindet, aus dieser unsichtbaren Sphäre kommt. Und wenn wir dafür keine Worte haben, sondern nur nebulöse Empfindungen, dann wird es für uns auch nicht greifbar. Und da habe ich mir fast schon ein eigenes Vokabular angelegt, um die unsichtbaren Ebenen und Sphären für uns greifbarer zu machen, damit wir ein tieferes Gefühl zu uns selbst als Mensch, aber auch als Spezies gewinnen.
Und ich habe auf deiner Webseite auch entdeckt Sternenlichtübersetzer.
Ja, genau, das ist etwas, wo ich sehr tief verbunden bin mit verschiedenen Sternensystemen und auch mit nichtirdischen Energien, die ich für uns übersetze, damit wir so ein Potenzialfeld abgesteckt bekommen, was aus uns noch werden kann. Wir sind ja so in begrenzten Definitionen darüber, was das Menschsein betrifft, wie Leben geht hier auf dieser Erde. Und da möchte ich einfach inspirieren, dass das Leben noch so viel mehr bieten kann, als das, was wir bisher kennengelernt haben.
Heute ist auch ein spezieller Tag. Heute ist Neumond im Zeichen Stier. Wir sind vom Wassermann-Zeitalter ins Venus-Zeitalter gewechselt. Und im chinesischen Kalender ist es das Jahr der Schlange. So, wie nimmst du gerade aktuell diese Zeitqualität wahr?
Ja, das sind natürlich viele Einflussfaktoren im Kollektiven, aber auch im Individuellen, die damit reinspielen. Und wir sind in einer absolut hochbeschleunigten Transformationszeit. Die Schlange als das Symbol für die Transformation, die Wandlung, die Häutung, passt schon sehr genau auf dieses Jahr. Und wir sehen vor allem auch im Kollektiven, dass so viel, vor allem mit Feuerkraft, in Wandlung gebracht wird. Ganz viele alte Systeme zerlegen sich. Und das Besondere in der Zeitqualität, die ich so wahrnehme, ist, dass die kollektive Zeitlinie, die wir vorher alle miteinander geteilt haben, immer schwächer wird. Und das individuelle Energiefeld, was wir haben, was wir aufbauen können, immer prägender für uns und unser Leben wird. Die kollektive Zeitlinie wird weniger durch die Abnahme auch des Erdmagnetfeldes, worin diese kollektive Zeitlinie kursiert. Und es wird immer abhängiger davon, wie sehr wir es schaffen, aus uns, aus unserem Herzfeld heraus, wirklich unsere Energien aufzubauen. Und je nachdem sind wir dann auch individuell in einer anderen Zeitqualität. Ich möchte sagen, dass die Zeit immer individueller wird, als dass es da eine für uns alle geltende Zeitlinie hätten.
Inwiefern werden wir von den Sonnenstürmen beeinflusst?
Ja, wir sind momentan von der solaren Aktivität dem Maximum uns nähernd. Das heißt, da sind gerade viele Aktivitäten von der solaren Ebene. Das ist aber nicht nur die Sonne. Die Sonne, die wir sehen mit dem physischen Auge, ist der physische Teil. Aber so wie die Sonne einen physischen Körper und einen Energiekörper oder mehrere Energiesphären hat, so So wie wir auch mehrere Körper haben, so hat auch die Sonne mehrere Körper. Und diese höheren Energiesphären der Sonne sind wesentlich einflussnehmender auf zum Beispiel unser Emotionalkörper, unsere emotionale Befindlichkeit. Und wenn da viel Aktivitäten stattfinden, dann erleben sich Menschen durchaus anders. Also das kann bis dahin gehen bei starken Sonneneruptionen, dass man wirklich wie in eine Art Jhum reinkommt, eine Art Bewusstseinstrance, wo die solaren Aktivitäten auch im Hormonhaushalt der Menschen Dinge verändern, wo andere Bewusstseinszustände sich öffnen und wo das, was wir normalerweise erreichen durch Meditation, für alle kollektiv ausgeschüttet wird bei starken Sonneneruptionen. Und das ist das Spannende in dieser Zeit, dass wirklich viel kollektiv geschieht, aber sehr abhängig ist von unserer eigenen Energie, in welche Richtung geht es. Weil Menschen, die mit diesen höheren Energien nie gelernt haben, umzugehen, bei denen kippt es dann genau ins Gegenteil.
Das bedeutet, wenn es ins Gegenteil kippt.
Ja, das bedeutet, dass wenn negative Tendenzen da sind, wenn Schattenanteile da sind, dann führt eine Zunahme an Energie dazu, dass diese Schattenanteile spürbarer, sichtbarer, intensiver werden. Energie ist erst einmal neutral. Wir haben immer die Idee, viel Energie wäre gut. Aber Energie ist erst einmal neutral und es kommt auf unsere Tendenzen drauf an. Wenn unsere Schattenseite viel Energie kriegt, dann ist es eher destruktiver Natur. Und da ist es so, dass wir eine deutliche Zunahme insgesamt kollektiv an Energie haben. Und jetzt kommt es drauf an, was machen wir damit? In uns, in unseren inneren Tendenzen. Lenken wir es in eine konstruktive, schöpferische Bahn oder in eine destruktive? Und da ist jeder aufgefordert, einfach in sich dieses Meer an Energie so zu lenken, dass wirklich die höchste Vision und Version dabei entstehen kann.
Was ist jetzt unsere Aufgabe als kollektive Menschheitsfamilie jetzt in dieser Zeit der Transformation?
Auf einer hohen Ebene gesprochen ist unsere Aufgabe immer die gleiche. Es ist immer, lerne dich besser kennen. Erkenne, wer du bist, jenseits von all den Rollen, all den Definitionen, von denen du glaubst, die du angenommen hast, von denen du glaubst, wer du bist. Das heißt, dieses Hineinhorchen und Hineinspüren, wer sind wir als Mensch? Was wollen wir verkörpern? Was können wir verkörpern in der Anbindung mit dem höheren Bewusstsein? Aber auch, wer sind wir als Spezies? Das wird noch eine ganz große Frage in der Zukunft werden, dass wir die Rolle der Erde im gesamten kosmischen Gefüge und auch die Rolle der Spezies Mensch im Zusammenhang mit anderen Spezies lernen dürfen zu definieren und uns als kosmisch souveräne Wesen wieder aufzustellen im Grunde genommen. Jetzt gerade sind wir so in unserer Bewusstseinsentwicklung als Mensch so in Kinderschuhen. Wir spielen noch im Sandkasten, möchte ich sagen. Und probieren unterschiedliche Förmchen aus und nehmen dem Nachbarn seine Förmchen weg und treten da auf die Sandburg drauf. Und es kommt aber auch eine Zeit, wo wir lernen, mit all dem wieder so umzugehen, dass wir wirklich die Spielfläche von dieser Welt ausdehnen in den Kosmos hinein und mitbekommen, wir sind kosmisch souveräne Wesen, die in Verbindung sind mit allen Aspekten, die es gibt in der gesamten Schöpfung. Und das lernen wir hier im Kleinen. Also die wichtigste Aufgabe ist immer noch, Mensch, erkenne dich selbst. Da reinzufühlen und reinzuforschen und sich die Zeit zu nehmen, sich nicht ständig bespielen zu lassen mit neuen Informationen, neuen Reizen, sondern aus dem Inneren heraus zu leben, um ein Gespür zu bekommen von dem, wer ich im Kern bin. Das ist nach wie vor unsere Aufgabe, bis wir es wirklich so tief verkörpern, dass uns nichts mehr im Außen daraus wirft.
Was sind aktuell die, also aus deiner Wahrnehmung politisch die größten Ablenkungen oder Agenden, die uns Menschen abhalten, tiefer in den Weg der Selbsterkenntnis zu gehen?
Ja, die Agenda, die Ablenkungsagenda spielt immer mit mehreren Schachfiguren, möchte ich sagen. Da haben wir einmal die positive Seite, dass uns vorgehalten wird, in der Zukunft mit einer neuen technischen Errungenschaften werden dann wir dann die Probleme des 21. Jahrhunderts lösen. Also diese positive, anziehende Seite. Aber wir haben auch die negative abstoßende Seite. Das ist, wenn Kriege propagiert werden, wenn propagiert wird, wie viele Nöte und Mangelzustände es auf der Erde gibt. Und es gibt natürlich in allem auch eine wahrhaftige Ebene, aber wir dürfen uns, wie du gesagt hast, anschauen, verwenden wir es als Ablenkung von uns selbst oder nehmen wir das so in uns auf, dass wir es konstruktiv verwandeln können, transformieren können. Und was ich sehe jetzt auch in dieser Zeit, aber auch für das kommende, ja, für die Weiterentwicklung der Luftepoche, die jetzt gestartet hat, ist, dass die negativen Sachen tendenziell weniger werden und die positiven Verlockungen mehr werden. Das heißt, man arbeitet nicht mehr so sehr mit dem negativen Vorzeichen, mit dem Angstvorzeichen, sondern man arbeitet mehr mit dem positiven, dem Verführungsvorzeichen, indem man zum Beispiel sagt, ha, wir haben hier einen Neuralink und wenn du dir den einpflanzen lässt, dann hast du unbegrenzt Zugriff auf das ganze Internet und kannst alles Wissen dieser Welt mit einem Knopfdruck sofort alles präsent haben. Oder auch mit der zunehmenden Entwicklung der KI die Möglichkeiten. Das ist der positive Pol, der uns verkauft wird. Und da gibt es natürlich auch innerhalb dessen einen gewissen Spielraum, wie man auch mit der modernen Entwicklung mitgehen kann, ohne in den Widerstand zu gehen und dennoch immer zu schauen, von wo aus kommt das überhaupt? Wer hat denn die ganze Digitalisierung in die Wege geleitet? Kommt das wirklich von den Menschen? Ist das wirklich etwas, was, ich sag mal so, von der Basis der Erde und der Menschheit entwickelt wurde? Oder spielen da andere Kräfte mit rein, die uns eine Digitalisierung im Grunde genommen vorschreiben, damit wir unseren ureigenen Entwicklungsweg verlassen. Das ist etwas, darüber habe ich schon viel gesprochen und es ist so wichtig, dann ein Gefühl zu bekommen, dass dieser ganze digitale Entwicklungsweg im Grunde genommen nicht menschlicher Natur ist, soweit würde ich gehen. Und dass wir als Mensch mit diesem Entwicklungsweg, wenn wir den konsequent gehen, unsere ursprüngliche ja, Evolution, die wir eigentlich angelegt haben mit der Erde, mit den Elementen, dass wir diese verlassen. Und immer dann treten wir ein in eine evolutionäre Schleife und dürfen das Ganze dann irgendwann noch einmal wiederholen.
Ja, es erinnert mich gerade an dein Buch Die Schöpfungsgeschichte, wo du auch darauf Bezug nimmst.
Genau. Und das Szenario haben wir gerade live direkt vor unseren Augen.
Welche Rolle spielt Mutter Erde in diesem kosmischen Wandlungsprozess?
Ja,
Also
sie ist
jetzt
im
hinsichtlich auch der Waldbrände in Kalifornien oder das Erdbeben in Myanmar.
Sie ist Dreh- und Angelpunkt. Im Grunde genommen möchte ich eine Perspektive schmackhaft machen, dass wir hier verkörpert sind als Seelen, um der Erde zu helfen, um ihr zu unterstützen, um ihr bei ihrem Entwicklungsprozess zu dienen. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir als Mensch irgendwie Anteil haben, weil die Erde uns ganz viel gibt und schenkt und wir unsere Entwicklung aufgrund der Erde machen können, sondern es ist auch umgekehrt so, dass Seelen hier auf diese Erde kommen, wo die Erde aufgrund dieser Seele, die hier verkörpert ist, ihre Entwicklung machen kann. Und das ist die höhere Perspektive, die uns eröffnet wird, wenn wir auch wirklich mit den höheren Seelenebenen wieder rückverbunden sind. Und diese Waldbrände oder auch die Erdbeben, die du angesprochen hast, sind alles Kataklysmen. Das heißt, da ist etwas emotional, energetisch in Disbalance geraten. Und wir haben diese Schnittstelle zwischen dem kollektiven Emotionalkörper und Wetterphänomenen noch gar nicht wirklich begriffen. Das heißt, die Erde antwortet auf jedes Gefühl. Das kann man seismografisch auch in den Wetterphänomenen nachvollziehen. Wenn irgendwelche Katastrophen stattfinden, dann ist das immer auch eine angestaute Energie im kollektiven Emotionalkörper. Die Erde agiert nicht einfach irgendwie mit irgendetwas. Und wichtig in dem Zusammenhang zu verstehen ist, dass wir einfach auf der dritten Dichteebene in dem Bereich des dritten Chakra als Menschheit kollektiv am meisten stehen. Das heißt, alle Themen, die im dritten Chakra sind, sind am aktivesten für uns und da dürfen wir am meisten lernen. Und jetzt zum Beispiel Vulkanausbrüche sind sehr eng verbunden mit der Energie des Manipura-Chakra, des dritten Chakra. Das heißt, da hat man wirklich diese Energie drin, in einem Vulkan, feuriger Ausbruch, expansiv nach außen gerichtet. Und das ist die Kraft des dritten Chakras, die sich dort auf kollektiver Ebene ausdrückt und etwas in Gleichgewicht bringt zwischen Macht und Ohnmacht.
Widerspiegelt der Vulkan dann die feurigen Ausbrüche von uns Menschen?
Ja, sie gleichen aus. Wenn wir viel unterdrücken, gerade Energien aus der dritten Chakra-Ebene, dann kommt die Erde und wenn es viele machen, ne, ein Einzelner, das sind wirklich dann kollektive Felder, ein Einzelner, da muss er schon sehr weit entwickelt sein, um Wetterphänomene hervorrufen zu können. Das ist auch möglich. Das haben indigene Völker auch immer wieder bewiesen, dass das geht. Aber wenn der Mensch in Gruppierungen zusammenkommt, und momentan ist das ja etwas, was sehr unbewusst geschieht, dass wir uns unserer emotionalen inneren Landschaft nicht ganz klar sind, welche Energien da wirklich fließen und welche Kraft diese Energie auch hat für das ganze Ökosystem. Wir sind ein Wesen. Die Erde und alle Wesen darauf ist ein großes System, ist ein großer Organismus. Und alles, was wir fühlen, wird von der Erde aufgenommen und irgendwie übersetzt in ihrer Sprache. Und ihre Sprache ist einfach, ne, sind diese erhöhten Aufkommen von Stürmen, von Erdbeben, weil einfach im Emotionalkörper der Menschen was ausgeglichen werden darf.
Und was bedeuten Überschwemmungen?
Also das Wasserelement steht natürlich auch für die Gefühle jetzt ganz allgemein. Und es kann sein, dass das Trauerelemente sind. Es kann sein, dass das auch, also je nachdem, wie es verursacht wurde, wenn erdtektonische Platten auseinandergerissen werden, dann kann auch das Bruch, das Zusammenbruch oder Auseinanderbruchthema dahinter stehen. Also man müsste ein bisschen schauen, wie die Überschwemmungen zustande gekommen sind und auch was sie auslösen und was wir dann daraus machen. Das ist nicht so klassisch linear, dass da was passiert und dann bedeutet das immer das, sondern es ist symbolischer Natur. Und da dürfen wir lernen, die archetypischen Symbole, die die Natur uns zeigt, über den Vogelflug beispielsweise. Das wussten wir früher noch, was es bedeutet, wenn zwei Adler über den Himmel fliegen und wir in dem Moment an unsere Seele denken. Da war eine tiefe Erinnerung, dass die Erde durch so etwas mit uns spricht. Aber auch natürlich durch langanhaltende Trockenperioden. Auch das ist eine Form, wie die Erde mit uns kommuniziert. Jetzt muss man natürlich schauen, wir haben viel auch schon in ein sehr künstliches Feld reingezogen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, Wetterphänomene künstlich zu beeinflussen. Aber auch da wird die Erde wieder mit einem natürlichen Impuls reagieren. Das heißt, manchen Wetterphänomenen, die ich selber auch so beobachte, habe ich manchmal das Gefühl, ah, da spielt auch noch was Menschengemachtes mit rein, also bewusste Wetterkontrolle. Und das sind halt Dinge, davon hören wir sehr wenig. Aber das findet im Hintergrund als groß angelegte Experimente immer wieder statt, weil es ja das Ziel von bestimmten Kräften ist, die ganze Erdsphäre im Grunde genommen umzubauen und natürlich damit auch alle Wetterphänomene. Und da dürfen wir schauen, wie wir wirklich wieder, ne, mit den Urgewalten zusammenarbeiten können. Diese Idee, wir Menschen müssten irgendwie uns vor der Natur schützen, indem wir Dämme bauen, indem wir Bunker bauen, wo wir dann reingehen können, weil Solarstürme kommen. Das ist nicht der Ansatz. Es geht darum, mit der Natur zu wirken und zu schauen, wenn die Natur uns etwas schickt, dann hat das eine Begründung, dann ist das eine Wichtigkeit. Es ist ein Symptom eines kollektiven Ungleichgewichtes. Und wenn wir diese Symptome bekämpfen, dann ist es wie auf der physischen Ebene, dann bricht es irgendwo anders dann noch deutlicher aus. Während wenn wir es wirklich in Heilung bringen, nämlich in uns, dann sorgen wir auch dafür, dass der ganze Erdenorganismus im Grunde genommen in eine nächsthöhere Ebene kommen kann.
Ja. Und wie übersetzt du Stürme? Weil, also Wasser hängt mit, hast du vorhin genannt, mit der Trauer zusammen im Menschen. Und jetzt der starke Wind, der in den letzten Wochen spürbar war.
Mein Gefühl, und ich möchte das gar nicht generalisieren, aber mein Gefühl ist, dass der Sturm festgefahrene Gedanken wegfegt. Auf der Geist-Körper-Ebene wirkt, ne? Das Wasser wirkt eher auf der Emotional-Körper-Ebene. Das Luftprinzip wirkt auf der Gedankenebene. Das ist eine Ebene. Und wir sind sehr festgefahren in unseren Glaubensmustern. So muss das funktionieren und es kann nicht anders sein. Und wenn dann ein Sturm kommt, stell dich mal, wenn du negative Gedanken hast, so einmal an die Nordsee, an den Sturm. Und du wirst mitbekommen, der Geist wird weniger, die Gedanken werden weniger, weil der Sturm wirklich auch nicht nur im Physischen weht, sondern für mich ist das eine lebendige Kraft. Das ist ein Wesen, der durch unser System durchfährt und Dinge mit wegnimmt, Dinge mit, ja, transformiert und auflöst. Also der Sturm ist ja natürlich auch ein Vermittler zwischen verschiedenen Regionen. In ursprünglichen indigenen Völkern wurde über den Wind kommuniziert. Da hat man den Wind ausgesandt, um eine Botschaft zu vermitteln. Und man hat auch auf den Wind und das Blätterspiel geachtet, um Botschaften zu empfangen. Also die vermittelnde Qualität ist da, das, was man im Hermes-Prinzip kennt, aber auch ja, die geistige und das geistige Umwehen von vielleicht zu starren Gedankengebäuden.
Das ist eine positive Betrachtung, wenn der Wind weht und unsere Gedanken wegweht. Ich spüre bei mir immer mehr den Drang, mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Wie unterstützt uns jetzt die Natur in diesen Prozessen, wenn wir draußen sind, barfuß gehen, Zeit im Freien verbringen?
Ja, der erwachende Frühling hilft natürlich auch gerade bei unserem eigenen Erwachen. Alles blüht, alles keimt und sprießt und die Blumen kommen raus, die Blüten kommen raus. Das heißt, da ist so eine Fülle und Farbenpracht gerade in der Luft und auch so eine interessante Duftkomposition von allen Blüten, die möglichst vielseitig auf die Bienen aufmerksam machen wollen durch ihre Farbe, durch ihre Schönheit, durch ihren Duft. Und das ist natürlich etwas, was wir uns gucken können, weil wir im Grunde genommen uns nur durch die Landschaft unserer inneren Seele bewegen, wenn wir uns durch die äußere Natur bewegen. Das heißt, die äußere Natur zeigt uns etwas, was wir vielleicht im Inneren vergessen haben. Die Wichtigkeit von Schönheit zum Beispiel, von Symmetrie. Schaut man sich einfach die Symmetrie einer Blüte an und vertieft sich da ein bisschen hinein und erkennt da, dass ein höherer Ausdruck von Energie immer in einer symmetrisch schönen Form entsteht. Alles, was wir als schön empfinden, ist symmetrisch und ist damit Ausdruck eines höheren energetischen Zustandes. Und das kriegen wir auch mit. Die schönsten Menschen sind glückliche Menschen. Das heißt, da ist viel Energie im System. Die sind glücklich und dadurch werden sie schön von der energetischen Komposition. Und das zeigt uns die Natur gerade, wie das gehen kann, in Fülle zu sein, in ja, Überfluss zu sein, in der Blüte zu stehen. Und da dürfen wir lernen, auch reinzuwachsen und diese eigene innere Blüte und die eigene innere Schönheit immer mehr anzunehmen und es auch zu lernen, energetisch zu verkörpern.
Ja, ich bin heute früh bei einem Blauregen vorbeispaziert und er hat so gut gerochen und da habe ich mir auch die Frage gestellt, was möchte uns der Duft vermitteln? Und generell, es gibt so viele verschiedene Düfte. Welche Botschaften haben die Düfte für uns?
Das ist eine Dimensionsebene, die uns als Mensch fast abhanden gekommen ist. Das energetische Auslesen, welche Informationen und welche Energiefelder mit welchen Düften verknüpft ist. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da haben wir Düfte noch viel aktiver auch eingesetzt, um das Bewusstsein zu erweitern und auch um das Bewusstsein in bestimmte Schöpfungsräume hineinzulenken, durch bestimmte Duftnuancierungen. Und die Düfte sind diejenigen Sinne, die wir haben, unser olfaktorischer Sinn, der am feinstofflichsten ist. Das heißt, das Auge sieht im Grunde genommen eigentlich nur Materie, wenn wir nur mit den physischen Augen sehen. Der Duftsinn verbindet ganz natürlicherweise diese mit anderen Welten. Das heißt, das Erste, woran man zum Beispiel energetisch oder feinstofflich irgendwie schwierige Energien oder ich sage mal so dunkle Wesenheiten erkennen kann, ist am Duft. Wenn es irgendwie merkwürdig duftet oder wenn es stinkt, so dann ist es immer mit einer energetischen Disbalance, hängt das zusammen. Und das kriegt man vielleicht auch mit am eigenen Körpergeruch, dass wenn es einem richtig gut geht, wenn man einfach, wenn man auch in seelischer Anbindung ist, dann ist der Körpergeruch ein anderer, als wenn du in Mangelkreisläufen dich befindest. Und so strömt einfach alles den Duft seiner idealerweise Ursignatur aus. Das heißt, eine Pflanze, die jetzt einen Duft verströmt, verströmt im Grunde genommen ihr Bewusstseinswesen durch diesen Duft in diese Welt. Und im Kern, wenn wir wirklich seelisch angebunden sind und auch ein Gefühl zu uns selbst haben, dann ja, ist alles, was wir in der Welt des Duft austauschen, ist das so eine tiefe Information. Also Düfte können nicht lügen. Deswegen gibt es die ganze moderne Abteilung der künstlichen Duftstoffe, damit man die Informationen, die eigentlich wahrhaft von einem Körper ausgeht, der auch, ne, da würde man sozusagen den emotionalen Zustand riechen. Ich kenne auch Ansätze aus früheren Diagnostikverfahren, jetzt nicht in diesem Jahrhundert, sondern in vergangenen Jahrhunderten, wo der Arzt tatsächlich am Duft des Patienten, am Körpergeruch die Krankheit riechen konnte. Also das heißt, so fein kann das gehen. Aber wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo die so weit entfremdet ist, wenn wir so feine Nasen hätten, wie die Hunde sie beispielsweise noch haben, dann könnte ganz, ganz viel, was wir hier in diesem gesellschaftlichen Schauspiel leben, nicht mehr funktionieren. Dann würde Anziehung und Abstoßung durch Düfte oder auch, da würden so viele Informationen auf einmal sichtbar werden über das Innenleben der Menschen, wenn wir das könnten. Da würde ganz, ganz viel, was wir heutzutage leben, nicht mehr funktionieren.
Wie ist es mit den Vöglein? Jetzt, wenn ich in der Früh wach werde, ich höre sie zwitschern und frage mich so, wow, welche Intelligenz spricht durch die Vöglein? Oder wie können die wissen, um welche Uhrzeit sie zwitschern? Die verschiedenen Klänge.
Die Vögel imitieren durch ihre Stimmbänder die Frequenzen der Erde. Die Erde spielt durch alle Kehlen aller Vögel. Das macht die Erde mit allen Organismen. Alle Organismen übersetzen die Klangfrequenzen der Erde auf ihre Art und Weise. Das heißt, wenn wir ein Vogelchor nehmen, und wenn wir neben dem Vogelchor die Frequenzen, die Schumann-Frequenzen, und die Schumann-Frequenz ist nicht nur die uns bekannte Herzzahl, sondern das gibt es Unter- und Übertöne, die mitspielen. Wenn wir diese Komposition nehmen, dann gibt es da Überschneidungen und Harmonien zwischen dem Vogelchor und dem, was die Erde als Frequenz absondert. Und ich weiß, dass zum Beispiel auch bei Grillen, wenn man das Zirpen der Grillen hört, wenn man das, da gibt es auch so Hörbeispiele, verlangsamt abspielt, also jedes Organismus hat ja eine andere Geschwindigkeit, die ist proportional zum eigenen Herzschlag. Und wenn man das Grillenzirpen verlangsamt, dann hört man so etwas wie einen Engelschor singen. Nur dieser Engelschor ist einfach so schnell, dass unser Ohr das als Grillenzirpen interpretiert. Also das heißt, da darf man ein bisschen schauen, wie schnell ist der Herzschlag eines Vogels. Und damit es für unsere Ohren interpretierbar wäre, müsste man es synchronisieren oder anpassen an unseren Herzschlag, es langsamer machen dann wahrscheinlich. Und dann würden wir noch mehr hören können von dem, wovon die Vögel eigentlich singen.
Wenn wir längere Zeit in der Natur verbringen und den Vöglein beim Zwitschern zuhören, wirkt sich das auf unseren Herzschlag aus?
Das kann ich so direkt nicht sagen. Ich meine mal, dass die Entspannung ganz grundsätzlich in der Natur dazu führt, dass wir in die Entspannung kommen, dass der Herzschlag ruhiger wird. Aber ob jetzt das Vogelgezwitscher mit dem Herzschlag, wie das zusammenhängt, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber grundsätzlich natürlich, die Natur, also die Balancierung zwischen Parasympathikus und Sympathikus, also das aktivierende Nervensystem und das in die Entspannung führende Nervensystem. In der Natur ist das ganz schön balanciert. Also da haben wir eher das Entspannende, den Parasympathikus, der dann sich natürlich auch auf den Herzschlag und den Organismus als solchen auswirkt.
Welche Heilkräfte der Natur wirken auf uns, wenn wir draußen sind?
Es kommt darauf an, welche Heilkräfte wir zulassen, für welche Heilkräfte wir offen sind in uns. Ich würde sagen, Heilung findet immer aus dem Inneren heraus statt. Und wenn wir im Inneren offen sind, mit der Natur in die Heilung zu gehen, dann wird uns die Natur auch ganz klar Hinweise geben, zum Beispiel durch welche Pflanze oder durch welches Extrakt entsprechend ein Ungleichgewicht im Körper wieder ins Gleichgewicht kommen kann. Also die frühere Heilkunde waren ja im Grunde genommen Menschen, die ein offenes Bewusstsein hatten, eine erweiterte Wahrnehmung hatten und mit dieser erweiterten Wahrnehmung durch den Wald gegangen sind. Und dann haben sie von den Pflanzen, symbolisch gesagt, erzählt bekommen, welche Pflanze wofür ist. Das heißt, die haben nicht über Versuch und Irrtum irgendwie irgendetwas zusammengewürfelt, sondern sie kannten die Energiesignatur einer Krankheit, das, was einem Menschen fehlt. Also da fehlt es dem Menschen an diesem Prinzip oder an jenem Prinzip. Und dann sind sie mit offenem Bewusstsein in die Natur gegangen und haben sich die Frage gestellt, welche Pflanze verkörpert denn dieses Prinzip? Da hatte ein Mensch zum Beispiel Herzschmerzen oder Herzrhythmusstörungen. Und dann sind sie in die Natur gegangen und haben gesehen, wow, der Weißdorn, der verkörpert das Herzprinzip. Und darüber, über diese Verbindung von dem, was fehlt, zu dem, was archetypisch in der Natur verkörpert ist, sind dann die ersten Heilmittel entstanden. Und das ist etwas, ja, wenn wir ein Gefühl zu den Pflanzen wiederbekommen, jede Pflanze kann heilen auf einer gewissen Ebene. Es gibt, und gerade die Pflanzen, die wir als giftig bezeichnen, haben manchmal ein so hohes Heilungspotenzial, dass unser Organismus das nicht verarbeiten kann. Also auch da ist alles ist für die Menschen da. Alles kann unterstützen. Wir dürfen bloß lernen, die Offenheit zu haben und dürfen natürlich auch schauen, wie es dann zubereitet und aufbereitet werden darf, damit es für den physischen Organismus annehmbar ist, sage ich mal.
Ich frage mich, was ist mit uns Menschen passiert, dass wir dieses Bewusstsein nicht mehr haben? Die Natur so wahrzunehmen, wie sie zu uns spricht und wie sie uns Botschaften übermittelt.
Ich meine mal, das hängt mit einer Entscheidung zusammen, eine ganz bestimmte Entwicklungsetappe im Bewusstsein kollektiv zu vollziehen. Und diese Entwicklungsetappe geht nicht, wenn man sich in einem, ich sag mal, naiven Einheitsbewusstsein erfährt. Das heißt, die früheren Kulturen waren eins mit der Erde, aber sie wussten nicht, dass sie eins mit der Erde waren. Das war so natürlich, dass sie, und sie kannten auch nichts anderes, deswegen hatten sie gar keinen Referenzpunkt. Und deswegen konnte auch ein höherer Intellekt, eine reflektive geistige Ebene nicht ausgebildet werden, weil die geistige Ebene die Distanz von etwas braucht, um über etwas nachzudenken, um etwas aus der entfernten Perspektive verstehen zu können. Und was wir eben gerade als kollektive Entwicklung haben, ist, dass wir uns bewusst entschieden haben, auf Distanz zur Natur zu gehen, eine künstliche Kultur im Gegensatz dessen aufzubauen, um dann wieder irgendwann natürlich zu dem Punkt zu kommen, aus dem naiven Einheitsbewusstsein in das bewusste und auch dadurch bewusst reflektierbare Einheitsbewusstsein zurückzukehren. Das ist ein bisschen wie die Geschichte des verlorenen Sohnes, der ganz viele Erfahrungen macht in dem getrennten Bewusstsein und dann reicher wieder zum Vater zurückkehrt.
Was könnten so die nächsten Schritte von uns Menschen sein, dass wir uns wieder mehr zu dem entwickeln, was wir sind und auch, dass wir die Natur wieder besser verstehen lernen?
Wenn wir erst einmal die Bewusstseinsoffenheit dafür haben, alles als lebendig zu erkennen, dann werden wir eingefädelt, dass sich unsere Wahrnehmung öffnet. Das heißt, es gibt keine Dinge, es gibt keine Gegenstände, es gibt keine Objekte im klassischen Sinne, sondern es gibt nur etwas, was in Bezug geht auf das, was wir in uns auch spüren. Wenn wir aus, also der Verstand betrachtet alles dinghaft, objekthaft, als außerhalb von sich liegend. Und es ist diese Grundtrennung, die auch so viel Schmerz verursacht, weil unser Herz so etwas natürlicherweise nicht kennt. Und dann in die Welt rauszugehen und ein sogenanntes Objekt, ein Ding, nicht mehr als außerhalb, sondern als innerhalb des eigenen Bewusstseinsfeldes wahrzunehmen, es zu spüren von innen heraus, nicht mehr durch die Augen es wahrzunehmen, sondern es als empfindsames Wesen wahrzunehmen, egal ob es jetzt der Teekocher ist oder ob es eine Pflanze ist, alles weiß bis zu einem gewissen Grad um sich selbst, um das eigene Bewusstsein und auch um die eigene Identität. Ich möchte so weit gehen, dass auch unbelebte Dinge irgendeine Form von Identitätsbewusstsein haben. Das heißt, jedes Ding weiß, wofür es da ist. Und wenn wir Dinge anders verwenden, als wofür sie ursprünglich gedacht sind, dann können sich die Dinge auch manchmal beschweren. Sowas gibt es durchaus. Und da einfach eine Sensitivität für, ich möchte sagen, einen formwürdigen Umgang zu entwickeln. Wir fingen an mit der Frage, was ist menschenwürdig? Dann breitet sich das weiter aus, auf die Ebene des Tierwohles, dass wir mitbekommen, auch Tiere können genauso empfinden, auch Tiere haben Schmerzrezeptoren und. Dann wird es sich weiter ausdehnen auf die Pflanzenwelt. Und das Ziel ist, ein unendlich mitfühlendes Herz mit allem in der Schöpfung zu haben. Egal in welcher Entwicklungsebene etwas ist, ob Tierebene, auf Pflanzenebene oder auch ob auf der sachlichen Ebene, auf der Dingebene. Und auch Dinge haben ein Empfindungsvermögen, haben eine Art wahrzunehmen, natürlich auf einer ganz rudimentären Ebene. Und wir dürfen lernen, unser Bewusstsein so zu entwickeln und zu entfalten, dass wir den Dingen wirklich zuhören, dass wir so still in uns werden, dass wir mitbekommen, jedes Ding, alles, was uns gerade umgibt, spricht zu uns in seiner eigenen Sprache. Und wenn wir die Verstandessprache vergessen und mehr in die Empfindungssprache aus einem stillen, weiten Raum heraus hineinkommen, dann lernen wir auch die anderen Sprache der Dinge wieder kennen und lernen zu kommunizieren mit allem, was uns umgibt. Und das ist dieser verbundene Zustand, nach dem es uns so sehr sehnt. Es ist im Grunde genommen ein Zustand, wo wir ständig mit allem energetisch in Kommunikation sind.
Ja, sprich, wenn etwas kaputt ist, wenn ich Gegenstände betrachte, dann mangelt es den Gegenständen auch an Achtsamkeit von uns.
Ja, es kann sehr viele, so wie es viele Gründe gibt, dass unser Körper irgendwie Disbalance hat, so kann auch ein Gegenstand, ne, irgendwann seinen Lebenswillen aushauchen, wenn man ihn sehr einseitig benutzt hat, zum Beispiel. Also diese Art der Kommunikation mit den Dingen über Handlung. Auf der Sachebene findet die Kommunikation meistens über die Handlungsebene statt. In der Welt der Tiere und der Pflanzen findet sie mehr über die Emotionalebene statt. In den höheren Welten findet es mehr über die geistseelischen Ebenen statt. Aber auch das sind einfach alles Brücken. Jede Handlung ist eine kommunikative Brücke, um mit einem Gegenstand in Beziehung zu treten. Das ist nicht einfach, wir verwenden diese Gegenstände, weil sie uns gehören, sondern in jedem Moment, wenn wir einen Löffel nehmen, unser Glas umrühren, dann kommunizieren wir mit all dem, was da ist, über diese Handlung. Und da geben wir Energien ab. Und das ist etwas, wenn wir aus einem höheren Bewusstsein heraus auf diese Handlung schauen, dann sehen wir, dass jede Handlung nicht nur das ist, was wir physisch sehen und mitbekommen, sondern dass das im Grunde genommen, ja, früher hatte man gesagt, das ist ein Ritual, um mit den Göttern in Kommunikation zu gehen. Das heißt, man macht die Dinge auf der physischen Ebene nicht nur, um auf der physischen Ebene was zu bewirken, sondern jede physische Handlung ist ein Tor, um mit einer höheren Götterebene oder Archetypenebene in Kommunikation zu sein. Und da haben die Dinge auch wieder ganz viel Freude, weil das ist eine rituelle Handlung, ist eine Handlung mit Bewusstsein. Und wenn wir lernen, mit allen Dingen so umzugehen, dass wir sie in einem größeren rituellen Kontext einbetten, dann findet eine Rückbindung zwischen einem Objekt und seiner Seelenebene statt.
Ah. Was wäre, wenn wir Menschen jetzt alle dieses Bewusstsein entwickeln, uns dessen bewusst zu sein, wie wir handeln und denken? Nähern wir uns dann der neuen Erde, so wie du auch deine Vision nennst?
Ja, da wird eine ganz andere Art des Miteinander und des Seins hier auf Erden sich entfalten. Wenn nur ein gewisser Prozentsatz der Menschen in einem anderen Bewusstsein lebt und agiert, dann breitet sich das wie ein Flächenbrand auf das gesamte kollektive Bewusstsein aus. Das ist immer so, wenn eine höhere Energie kommt, dann ersetzt sie das, was vorher in einer niedrigeren Energie war. Das geht ganz schnell, weil es auch im Energetischen immer den Drang gibt, in einen höheren Ordnungszustand hineinzukommen. Das heißt, jede Pflanze, jedes Tier auf einer unbewussten Ebene strebt in einen höheren Ordnungszustand. Und in dem Moment, wenn wir seelische Energien verkörpern. Das ist ein höherer Ordnungszustand. Und alles, womit wir dann in Berührung kommen, fühlt sich an diesen Zustand rückerinnert. Wir kommen alle aus einer Quelle. Und wenn wir diese bewusste Erinnerung an die gemeinsame Quelle in uns wachhalten, dann erkennt das jedes Wesen, jedes Ding in sich auf einer ganz bestimmten Art und Weise. Und diese Rückerinnerungsfunktion, das ist das, was ja einfach die Tore öffnet, wo wir dann ganz tief in eine neue Art des Seins hineinfinden, auch wieder rückverbunden natürlich mit den kosmischen Ebenen.
Schön. Magst du noch ein bisschen mehr über die neue Erde erzählen, die deine Vision ist?
Gerne. Es ist ein Miteinander, erst einmal auf der Energie- und der Bewusstseinsebene, wo nichts mehr aufeinander projiziert wird, wo man nichts mehr beim Nachbarn ablädt, sondern wo jeder ganz klar bewusst hat, alles, was ich erlebe, schöpfe ich aus mir heraus. Und ich bewege mich durch meine eigene Traumschöpfung, möchte ich sagen. Die äußere Landschaft ist die innere Landschaft meiner Seele. Und du und alle Menschen, mit denen ich in Begegnung gehe, sind Figuren in meiner Seelenlandschaft, sind Verabredungen, die getroffen wurden, vielleicht vor langer Zeit, damit Erinnerungen stattfinden können, damit ich mich an mich, meine wahren Qualitäten erinnern kann. Das heißt, da findet in dieser neuen Art des Seins auf der neuen Erde immer die Rückbindung auf die Herzebene und über das Herztor auf die Seelenebene statt. Es ist klar, es ist ein Seelenkindergarten, ein Seelenspielplatz, in dem wir nur für eine ganz kurze Zeit, ich möchte sagen, einen Körper gemietet haben, um mit den Mietwagen unseres Körpers hier durch die physische Ebene uns bewegen zu können. Aber all das, was uns verliehen wurde, gehört uns nicht. Und gerade wenn wir wissen, es gehört uns nicht, dann haben wir manchmal einen achtsameren Umgang damit, als wenn wir sagen, das ist mein Besitz und ich kann damit tun und lassen, was ich möchte. Das heißt, den physischen Körper, diese Erde als ein kosmisches Geschenk wahrzunehmen, als ein so unendlich großes Geschenk, wo manche Seelen über viele, viele Inkarnationen, über viele Tausende von Jahre eine Entwicklung gehen mussten, um an den Punkt zu kommen, einen physischen Körper, einen menschlich-physischen Körper geschenkt zu bekommen. Und diese Ehrerbietung und diese Wertschätzung des physischen Daseinsbereichs, des menschlichen Körper, der menschlichen Inkarnation, der wird auf der neuen Erde ganz klar sein. Das wird ganz bewusst kultiviert, dass man erkennt, dass das einfach Ausdruck eines langen Weges gewesen ist. Und da werden auch die Unterbrechungen im Bewusstsein viel fließender sein. Also da wird man sich dann durchaus auch erinnern, welche Reise man als Seele bereits zurückgelegt hat und wofür man sich eigentlich inkarniert hat. Momentan ist viel noch für uns in dieser Vergessenheitsetappe wie ein Tappen im Dunkeln. Wir stellen uns zwar immer wieder die Frage, ja, wofür hat sich meine Seele eigentlich inkarniert? Wofür bin ich hier? Was soll das Ganze hier? Und diese Fragen leiten den Rückerinnerungsprozess ein. Und wenn wir alle im Herzen mit dieser Rückerinnerung leben, ja, dann wird einfach ein ganz lebendiges Paradies aus dieser Erde, was sie ja bereits schon ist. Aber erst dann erkennen wir es bewusst.
Wie kommen wir jetzt in diesem Jahr der Schlange, in diesen Wandlungsprozess, kosmischen Rückenwind?
Ja, der Rückenwind wird sich für uns vielleicht erst einmal so anfühlen, als ob uns der Boden unter die Füße weggezogen wird. Also vielleicht fühlt er sich für die einen oder anderen auch wie Gegenwind an, aber wir sind einfach so konditioniert, dass wir glauben, durch Widerstand wachsen zu können oder zu müssen. Das heißt, es gibt die Menschen, die mehr durch Rückenwind wachsen. Und welche, die mehr durch Gegenwind wachsen, weil sie am Widerstand über sich hinaus wachsen. Und dieser zweite Weg ist vor allem dann evolutionär, dienlich, wenn man sich einfach schon in sehr festgefahrenen Strukturen bewegt. Das heißt, diese festgefahrene Persönlichkeitsstruktur, die Ego-Struktur, die braucht eine gewisse Grenze, einen Widerstand, um an diesem Widerstand in eine Erweiterung zu kommen. Also da wird gerade in diesem Jahr der Schlange noch viel dieses Thema mit Aufbruch, Umbruch, Abbruch. Dieses Thema wird sehr aktiv sein. Das ist ein Thema, was diese alten Strukturen mehr und mehr auch abschafft, damit es ins Fließen kommt.
Und abschließend, womit beschäftigst du dich gerade? Schreibst du wieder neue Bücher oder was wird gerade durch dich geboren?
Ja, sehr spannende neue Impulse, die ich bekommen habe. Es geht um eine Weiterentwicklung der Zeitstruktur und unseres bisherigen Kalendersystems. Soweit kann ich das schon sagen. Also es wird gerade, und das mache ich nicht alleine, sondern in Absprache einfach mit den höheren Ebenen, dass ein neuer Kalender entstehen darf mit einer neuen Zeitrechnung, einem
Wow.
neuen Zeitsystem, wo die ursprünglichen kosmischen Rhythmen mit einbezogen sind. Und da verbinde ich so ein bisschen Astrologie und Astronomie miteinander. Einmal das, was wir auch physisch haben in größeren Zeitzyklen, wie zum Beispiel im Saturnzyklus, aber auch mit den ja, archetypischen Prinzipien, die wir in der Astrologie kennen. Und daraus bin ich gerade am Schauen, wie man ein Gesamtsystem schnüren kann, damit wir nicht nur in einer kollektiven Zeit uns bewegen, sondern auch die kosmischen Zeitzyklen, die größeren Zeitzyklen wieder mit in unser Leben hineinholen, aber auch die individuellen persönlichen Zeitzyklen, die sich für mich über den lunaren Zyklus ausdrucken. Also da versuche ich, diese Ebenen miteinander zu harmonisieren und daraus etwas zu schnüren, dass wir diese Rückverbindung sowohl zum Kosmos als auch zu unseren eigenen emotionalen Rhythmen wieder mehr spüren.
Wow, wann wird dieser Kalender für uns zugänglich?
Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es ist in Entwicklung. Ja.
Sehr interessant.
Ja.
Robin, ich hätte noch so viele Fragen. Wandel des Lexikon. Danke.
Ich habe zu danken.
Und Robin, Zuhörende, die dich noch nicht kennen, wie finden sie dich und wo wirkst du? Wie können sie mehr Wissen von dir beziehen?
Ja, das Internet ist voll inzwischen von so vielen Gesprächen, die ich geführt habe, so vielen Inspirationsvideos, die ich rausgegeben habe. Und einfach der inneren Stimme der Intuition folgen, wo es dich hinruft. Es gibt viele Seminare, es gibt auch Online-Angebote. Und spür einfach rein für den, der zuschaut, was dich anspricht, was dich ruft.
Welche Botschaft von Robin hat dich berührt? Was nimmst du mit? Was ist dir in Erinnerung geblieben? Hinterlass mir gerne deinen Kommentar. Wenn dich dieses Gespräch inspiriert hat, abonniere meinen Kanal. Ding, ding! Denn es folgen noch viele weitere interessante Gespräche. Alles Liebe für dich, deine Lucia.